Service Tactical Grounds im Dienst unserer Einsatzkräfte. Der Podcast von Daniel und Steffi Lewis.
Herzlich willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts. Und heute haben wir, wie schon angekündigt, Ronny Splettstößer von den Green Warriors zu Gast. Herzlich willkommen, Ronny.
Herzlich willkommen auch von mir, lieber Ronny.
Hallo.
Dann stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor, mit wem haben wir es zu tun?
Ja, ich bin Ronny, 51 Jahre alt, aufgewachsen bin ich im schönen Mecklenburg-Vorpommern, hatte auch dort meine Dienstzeit bei der Bundeswehr, habe zwei große Töchter mittlerweile, leben in Schleswig-Holstein und aktuell bin ich wieder bei der Bundeswehr aufgrund meiner Einsatzbedingungen.
Wie bist du denn damals zur Bundeswehr gekommen oder warum bist du überhaupt Soldat geworden?
Das ist eigentlich ganz witzig, über einen KDV-Antrag.
Jetzt hilf mir, ich weiß nicht, was KDV-Antrag bedeutet. Was steckt dahinter?
So einer bist du, okay?
Ja, nein, nicht. Also ich war vorher, zur Geschichte ganz kurz, bei Bundesgrenzschutz in der Ausbildung. Dort musste ich aus notwendigen Gründen gehen. Und mir hat man damals gesagt, ein Jahr Uniform, dann brauche ich nicht mehr zur Bundeswehr. Das war aber nicht an dem. Sprich, ich wurde 93 gemustert, glaube ich, oder 94 und bin dann am 1. April 96 ganz normal eingezogen worden, weil der KDV-Antrag abgelehnt wurde. Zum Glück.
Und wie kam es dann, also wir reden ja, schätze ich mal, über die normale Wehrdienstzeit. Wie kam es dann zur Verlängerung?
Also ich habe angefangen bei der Bundeswehr im Panzerbataillon 413 in der 5. Kompanie und hatte dann nach der SGA, meinte mein Spieß, ich hätte das Zeug zum SSZ. Nach erst kurzem wehrhaften Verhalten meinerseits bin ich den Weg gegangen und ich muss sagen, ich bereue es nicht.
Was hat denn dazu beigetragen, dass du auch heute noch sagen kannst, du bereust es nicht?
Wir hatten zu der damaligen Zeit, wo ich beim Bund war, großen Sinn für Kameradschaft, der für mich halt ganz wichtig ist. In der Truppe, in der Kompanie, im Zug, in der Gruppe haben wir immer gut agiert. Und ich fand es damals sehr interessant, gerade auf dem Kampfpanzer, Reklageschütze. Das war so ein bisschen ein Dreckspiel, ein Spielzeug für große Jungs. Das hat mir Spaß gemacht.
Und kannst du sagen, was so dein prägendstes Erlebnis als Soldat war?
Das war tatsächlich mein Einsatz 99 im Kosovo.
Wie lange warst du im Kosovo im Einsatz?
Von Anfang August bis Ende November.
Und welches Kontingent war das?
Das Zweite. Wir waren das Zweite angegliedert. Das Erste war ja KVN, glaube ich, und übergehend in KFOR. Und immer wenn ich meine Urkunden sehe, da steht das Weiße Kontingent auch.
Okay. Ich selber war ja im 8. und in Pristina eingesetzt. Wo warst du im Kosovo?
Prizren und Umgebung. Konvoifahrtenbegleitung, Patrouillen, mit dem Kommandeur rausgefahren, mehrmals. Und auch Tagesdienstnummern. Konvoifahrten haben wir begleitet von Material, was von Tetovo nach Prizren oder Pristina gefahren wurde. Dann auch Patrouillenfahrten im Ort, außerhalb Orts, mit dem Kommandeur bei Ziel unterwegs und halt Tagesdienst.
Jetzt ist ja zumeist, ich habe dich ja gefragt, was war dein prägendstes Erlebnis? Das ist ja zumindest, was ich immer so mitbekomme, oftmals bei Auslandseinsätzen eher negativ. Gab es da, wenn es bei dir so sein sollte, gab es da auch irgendwas besonders Schönes oder Positives, was dir in Erinnerung geblieben ist? Und wenn es nicht negativ gemeint war, korrigier mich bitte.
Das ist schon, meiste ist negativ, aber ich kann mich und erinnere mich gerne auch an die Landschaft, die war einfach wunderschön. Wir hatten im Hochsommer schneebedeckten Gipfel vor uns, wenn wir morgens antreten waren. Aber auch so die Routen, die wir gefahren sind, durch die Berge, Serpentinen, das war schon ein schöner Anblick.
Ich war im Winter da. Da war nicht nur die Kuppen schneebedeckt, da war alles weiß. Und wenn du jetzt auf die Serpentinen ansprichst, wie ist es dir da ergangen? Man hat da, glaube ich, keinen TÜV, wenn ich mir die LKW ansehe. Die hätten in Deutschland nicht mal 3 Meter fahren dürfen, so wie sie sich da fortbewegt haben.
Ja, da gebe ich dir recht. Da sind ja auch teilweise noch Bauern mit ihren Viechern auf die Straße rumgelaufen. Wir hatten ja auch in Prizren direkt, wenn eine Ampelschaltung rot war für die entgegenkommenden Fahrzeuge, das galt da nicht. Also es war ein wirres Durcheinander. Und ja, das ist schon eine andere Mentalität, glaube ich, auch bei den Menschen her.
Ja, stimme ich dir zu. Basierend auf meiner Erfahrung galt dieses Kuddelmuddel, dieses Durcheinander aber nicht für die NATO-Einsatzkräfte. So ist es mir zum Beispiel gegangen, dass wir von den Feldjägern geblitzt wurden im Auslandseinsatz.
Ja, da kann ich dir, also geblitzt wurden wir nicht, wurden auch mal angehalten. weil unser Fahrer halt wohl nicht ganz so dem entsprochen hat. Also wir haben es angepasst, das war nicht richtig.
Grundsätzlich auch eine korrekte Sache. Es mutet aber dennoch in der Situation selbst ein bisschen komisch an, wenn man dort gewissen Gefahren ausgesetzt ist und dann auch noch sich an die groben Regeln der deutschen oder der europäischen Straßenverkehrsordnung halten soll.
Da habe ich ja vollkommen recht.
Hast du während deiner Zeit im Einsatz irgendwas mitbekommen, wie die deutsche Bevölkerung darüber gedacht hat? Beziehungsweise gab es irgendwie mal Päckchen mit Briefen, Süßigkeiten, auch von fremden Menschen? Also ich meine jetzt nicht explizit Familienangehörigen, wo irgendwie klar wurde, die deutsche Bevölkerung weiß das zu schätzen oder möchte irgendeine Art an Unterstützung euch zukommen lassen?
Also mir persönlich, nur Familie halt. Meine Mama damals, aber ich habe nicht mitbekommen, dass irgendwie von außen was gekommen ist. Ich glaube, es war zu dem Thema, es wäre Zeit auch noch gar kein Thema für die Bevölkerung. Es wurde beschlossen, es war mal im Bundestag, ich habe es auch gesehen, aber ich glaube, das ist wirklich vorbeigegangen an der Bevölkerung, weil da wirklich zu wenig Presse. Ich glaube, vor Ort waren sie einmal mit dem von Trabing damals, wo er uns besucht hat, aber das war auch wirklich der einzige Punkt, wo das mal vielleicht in ARD oder ZDF gelaufen ist.
Und rückblickend, wäre es etwas, was du dir gewünscht hättest oder wo du gesagt hättest, das hätte vielleicht deine eigene Moral oder die Moral der Truppe gehoben oder irgendeinen anderen positiven Nutzen gehabt?
Ich denke schon, dass es vielleicht die Moral der Truppe vielleicht ein wenig aufgeputzt hätte. Muss aber auch sagen, dass wir kannten uns von der Vorausbildung einige auch meine Einheit, mit der ich runtergeflogen bin. Da war das miteinander eh schon anders, aber trotzdem glaube ich, wäre es schön gewesen, wenn von Bevölkerungsteilen, von dem, was ich erwartet hätte, vielleicht eine kleine Aufmerksamkeitskarte gewesen wäre. Ne?
Ja, dazu gibt es ja, und ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht, ob es noch aktuell ist, von der Oase, die Aktion Ich denk an dich, wo jeder, sprich also auch Zivilisten, einem unbekannten Soldat schreiben können, wobei es dann freiwillig ist, ob man eigene Kontaktinformationen preisgeben möchte oder nicht.
Kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, dass Radio Andernach auch Grüße ausgerichtet hat von Familienangehörigen. Aber auch andersrum, ne, von den Soldaten nach Hause. Weil, wie gesagt, die Familie wusste ja, wo man ist oder dass man das im Einsatz ist. Und dann war die Wahl Connecten eher da in die Richtung. Ne?
Ja, in Zeiten vor WhatsApp und anderen Kanälen, die man heute als Standard hat. Was macht denn den Soldatenberuf für dich aus?
Vieles. Für mich immer noch der Paragraph 12, Kameradschaft. Zu unserer Zeit, oder zu meiner damaligen Zeit, mit meiner ersten Dienstzeit war das, glaube ich, auch noch viel, viel mehr. Die interessante Arbeit, die ich auch machen durfte. Ich habe in verschiedenen Bereichen ja gearbeitet oder Dienst getan. Und ich finde aber auch, dass es Menschen wie uns geben muss, die ein Eid auf das Land schwören und das verteidigen.
Ja, die dem Staat quasi einen Blankoschein ausfüllen, egal wo, egal wann. Wenn ihr sagt, geh, dann gehe ich.
Ich wollte so laut nicht sagen, aber da gebe ich dir recht.
War denn die Kameradschaft im KV-Einsatz eine andere als in Deutschland für dich?
Ja, ich finde, wir waren dort enger zusammengerückt, weil wir auf 24/7 meistens zusammen unser Dienst verrichtet haben. Das war für uns spürbar, muss ich sagen. Aber ich fand auch, als wir nach Hause gekommen sind, wieder in meiner Stammeinheit, war das einfach richtig gut.
Zu meiner Zeit gab es Dinge wie Familienbetreuung. War das zu deiner Zeit auch schon so?
Das von der Bundeswehr habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass meine damalige Freundin von ihrem besten Freund betreut wurde und danach die Beziehung.
Wir haben ja in einer unserer letzten Folgen mit meinem Vater, Hauptfeldwebel AD, gesprochen und der hat gesagt, zu seiner Zeit wurde er beschimpft unter anderem mit Soldaten sind Mörder. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht in der Gesellschaft mit deinen Mitmenschen, ob jetzt näher irgendwie Familie, Freunde, Bekannte oder mit Fremden oder gab es da für dich auch positive Rückmeldungen?
Ja, tatsächlich einen in meinem Bekanntenkreis, der mich ähnlich betitelt hat, nicht mal beschimpft, also er ist ruhig gesagt, fand aber bei uns in der Gegend, es sind viele Bundeswehrstandorte, da war das nicht das Thema. Bin ich aber auf Dienstreise gegangen, sprich auf Lehrgänge gegangen, Bahnhöfe in Großstädten, Hamburg, sonst, da war das schon, dass man auch mal Blicke bekommen hat, wo man eigentlich genau wusste, was sie sagen möchten, aber sie haben es nicht ausgesprochen.
Und was Positives, hast du das auch erlebt?
In meiner Dienstzeit habe ich einiges Positives erlebt. Also wie gesagt, wir haben eigentlich gar nicht zählbar. Ne? Wir haben ja in der normalen Dienstzeit, wir sind aber zersetzt worden vom Panzerbataillon nach Breitenburg-Nordau. Da bei den Sannis meine Restzeit abgedient. Hatte dort viele schöne Erlebnisse, weil ich als Vertrauensperson gewählt wurde damals. Und hatte viele Gespräche mit dem Kommandeur, mit dem Chef. Habe meine eigene Werkstatt gehabt, wo ich meine Wachen geinstet habe, all solche Dinge. Und das war so dieses Vertrauen, was man entgegengebracht bekommen hat vom Vorgesetzten. Das war einfach toll, ne?
Und jetzt wieder bezogen auf Fremde. Du hast gesagt, am Bahnsteig hast du manchmal Blicke gespürt, die für dich eindeutig als negativ ja interpretierbar waren. Aber gab es da auch mal, dass jemand kam und irgendwas Positives an dich gerichtet hat?
Nein.
Okay, das ist schade.
Ja, aber das kommt jetzt. Ne? Jetzt allein durch, wenn ich jetzt Uniform zur Kaserne fahre, morgens mein Kappe ziehe, sage ich über der Tanke und alte Bekannte treffe aus der Schule, kam auch mal Danke für deinen Dienst. Kam aber auch schon mal in Zivil, wo man halt uns als Green Warriors gesehen hat, von einem Lokalpolitiker in Rostock, glaube ich. Da waren wir in der Buchlese von Wolf Grieges im Oktober 21, glaube ich, war das. Und da gab es auch einen Danke für deinen Dienst. Und das ist natürlich, das gibt Gänsehaut, ne? Das ist der Wahnsinn.
Kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. In Deutschland hinken wir da ja noch ein bisschen den Amerikanern hinterher. Wobei in Bezug auf Amerika, das ist dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber es mag manchmal dort wie eine Floskel wirken, weil es halt normal und Usus ist, dass man es dort sagt. Es sollte halt nur gesagt werden, wenn man es wirklich fühlt und auch so empfindet.
Das wollte ich, da gibt es ja recht. Das ist für mich ja auch so. Also man muss mir das nicht sagen. Weil ich weiß, was ich jetzt im Moment, ist das ja ein anderer Dienst wie vor 25 Jahren für mich.
Bevor wir jetzt zu den Green Warriors kommen, hast du denn eine Idee, was man machen kann, damit diese Entfremdung zwischen Volk und Einsatzkräften gekittet werden kann?
Ja, immer das beste Beispiel, einfach mal auf die Menschen auch zugehen. Das sind ja Menschen in Uniform, ob das nur THW ist, Polizei, Rettungskräfte, Bundeswehr. Das sind ja Menschen, die, wenn sie ihre Dienstzeit beenden, nach 8-9 Stunden Uniform ausziehen und halt ein T-Shirt und eine kurze Hose anhaben, vielleicht der Nachbar sind. Die Kommunikation muss besser werden, auf jeden Fall. Dass man auch vielleicht mal die Angst verliert, auf Polizisten zuzugehen und die sagen, danke für deinen Dienst. Er wird zwar erstmal wahrscheinlich schlucken und gucken, warum mache ich das gerade, aber ich denke, das wäre der richtige Weg.
Okay, dann kommen wir jetzt zu den Green Warriors, die du ja schon angesprochen hast. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, die ins Leben zu rufen?
Also, ganz kurz, sie wurden, ich glaube, 2018, 19 von Freiwilligen im Saarland gegründet. Waren aber nur eine lose Zusammenkunft von Kameraden, die sich getroffen haben, die Dinge vorhatten. Aber dann am Ende hat sich der damalige Chief, also der Vorsitzende, zurückgezogen, weil es interner wohl Probleme gab, hat mir es übergeben. Und ich habe mir gedacht, gesagt, ich möchte was bewirken und möchte einen Verein daraus machen, um halt Dinge zu eruieren, Spenden auszugeben, Spenden zu empfangen, Kameraden zu unterstützen. Und habe dann irgendwann mit Hilfe eine Satzung geschrieben. Die habe ich dann dem Finanzamt einmal vorgelegt zur Prüfung. Ich musste mal einen kleinen Anruf vornehmen und dann war das schon mal safe, dass wir gemeinnützig sind. Also war nach der Gründung im Januar 21 haben wir es gegründet. Und dann ging es dann zum Amtsgericht und da sind wir seit 7. April 21 in eingetragen rein und gemeinnützig.
Und was genau sind jetzt eure Tätigkeiten oder welches Ziel verfolgt ihr?
Also ich denke, das breche ich für viele Mitstreiter auf. Wir wollen ja die Anerkennung und den Respekt gegenüber den Einsatzkräften stärken und erhöhen. Unser Steckenpferd ist aber auch noch nebenbei, als ein großer Teil von uns auch, die Gedenkkultur. Wir haben ja mit meiner Lebensgefährtin Karina und mit dem Kameraden und Verein, dem René, haben wir ein ehrenmals gefallene Bundeswehrsoldaten im öffentlichen Raum installiert, also errichtet, auf dem Friedhof in Löcknitz. Was ich ganz wichtig finde, und das Feedback sagt mir einfach, dass es die richtige Entscheidung war, dort einen Antrag zu stellen, dass man dieses Ehrmal dort errichten kann.
Und ich hatte auch schon in dem Podcast von Wolf Grieges, der mit dir gesprochen hatte, darüber auch gehört, dass das wohl auch wirklich sehr gut angenommen wird, sowohl von lokalen Menschen, die eigentlich ältere Frauen, meine ich, hättest du da erzählt, aber auch von Soldaten von weiter weg oder ehemaligen Soldaten, die bewusst das Ehrenmal aufsuchen.
Ja, das stimmt. Ich bekomme mal E-Mails oder weil wir haben ja, Löcknitz ist ja an einem B-104 und das ist in Richtung Stettin, da ist ja auch eine deutsch-dänisch-polnische Brigade, glaube ich, von der NATO installiert worden und da fahren Kameraden auf jeden Fall zurück und da habe ich auch schon Feedback bekommen, dass man dort auch mal gewesen ist, weil man selber in einem Einsatz bei Kameraden verloren hat oder die schwer verwundet wurden. Und für mich ist das ein Platz geworden der Erinnerung, der Stille und der Begegnung. Und die Gemeinde steht da auch zu 100% hinter uns. Das ist halt schön.
Ja, ich halte es auch für wichtig, dass man dort eine, wie du es genannt hast, Begegnungsstätte schafft, wo jeder hingehen kann, wo man im besten Fall auch in Gespräche verwickelt werden kann und somit das vorher skizzierte entfremdende Element vielleicht bekämpfen kann.
Bitte.
Wie viele Mitglieder habt ihr denn, hätte ich fast gesagt, oder sind wir denn? Weil wir sind ja auch Mitglied.
Ja, circa 50 mit Fördermitgliedern inklusive, bundesweit.
Und im Podcast von Wolf Greges wurde auch gesagt, dass ihr euch regional ausbreiten möchtet. Gibt es da konkrete Pläne?
Ja, das, glaube ich, das passiert von ganz alleine, weil wir haben jetzt die Mitgliederzahl, die wächst ja nicht stetig, aber auch mal ab und zu und dann kommen wir halt aus Schwerin dazu. Aus Schwerin haben wir jetzt, glaube ich, 2 dabei und es wächst, aber es soll halt bundesweit schon wachsen. Ne? Das ist ja auch, was wir möchten. Wir möchten auch dieses Ehrenmal, dass das Ehrenmal in einem anderen Bundesland errichtet wird, weil das muss ja nicht ein Einzelstück bleiben. Ne? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Wir haben den Ball der Erinnerung, wir haben das BMVG. Aber wir haben halt auch Kameraden, die wohnen auf dem platten Land, wie wir. Und die müssen jedes Mal nach Berlin oder Schwedosee fahren, um dort ihrer Kameraden zu gedenken. Darum finde ich es wichtig, vielleicht diesen Platz zu vervielfachen in Deutschland.
Du hattest den Prozess, den ihr beschritten seid, um dieses Gedenkmal errichten zu können, ja skizziert im Podcast mit Wolf Greges. Ich bin der Auffassung, dass wir auch gerne überregional einmal schauen können. Sprich, wir sind ja in Bayern. Am anderen Ende der Republik, ob wir hier vielleicht vor Ort etwas mit eurer Unterstützung auch Vergleichbares aufbauen können, weil ihr habt den Prozess ja schon durchlebt. Vielleicht müssen wir da nicht die gleichen Fehler in Anführungszeichen nochmal machen, die ausbremsen.
Also Fehler, glaube ich, kann man da gar nicht machen, wenn man ehrlich kommuniziert mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern, was man vorhat. Das ist so, was ich gemacht habe. Hab dann mit der Dame von der Friedhofswesen gesprochen, hab einen Dreizeiler fertig gemacht, wurde eingeladen zur Bauausschusssitzung. Habe ein paar Bilder dabei gehabt, wie das aussehen soll und könnte. Wir haben dann, glaube ich, 10 Quadratmeter zugesprochen bekommen. Das ist jetzt ein bisschen mehr durch die Mauer, die rumgezogen wurde, aber da hat noch keiner gemeckert. Und ich finde, das reicht auch. Wenn jemand bloß ein Kreuz aufstellt, ist vielleicht Zwiebeln dran und eine erkennbar gar nicht. Aber erkennbar für jeden, der zum Platz sucht.
Ja, das ist richtig. Und vielleicht auch über die Bundeswehrebene hinaus.
Ja, genau.
Könnte man auch noch weiterdenken, weil uns und auch den Green Warriors geht es ja um alle Einsatzkräfte. Und ich glaube, es wird noch einfacher, wenn man das Spektrum erweitert, weil ich glaube, ich erzähle dir nichts Neues, Ronny. Der Soldatenberuf oder der Begriff Soldat ist ein Streitwort aktuell.
Ja, im Moment sowieso.
Für die Interessierten da draußen, gibt es denn irgendwie regelmäßige Treffen von euch, Veteranen, Frühstücks oder was auch immer, wo sich ja die Angehörigen von euch, sage ich jetzt mal, oder die Mitglieder regelmäßig treffen und zum persönlichen Austausch kommen?
Ja, tatsächlich. Einmal im Monat machen wir ein Veteranenfrühstück, also sprich, das heißt bei uns EFVBC, Armed Forces Breakfast. Da kommen ganz viele Menschen zusammen und die müssen keine Mitglieder sein. Und das Raum, sag mal, unterstützen uns da tagkräftig mit ihren Wurst- und Käseplatten, die sie herrichten, Rührei. Wir besorgen Brötchen, wir kaufen morgens was ein. Also jetzt im Januar, am 3. das ist das erste wieder für den 26, wie gesagt, monatlich. Dann einmal im Jahr unser Kinderfamilientest, Anfang August, 1. Augustwochenende. Dann 2. Advent immer unseren Weihnachtsmarkt, diesmal mit den 3. mittlerweile, den wir gemacht haben, wo wir diesmal für ein Projekt im Ort direkt gespendet haben, und zwar für die Kindersportgruppe. Und ich finde, wir haben das auch richtig gemacht, weil ich habe gesagt, das Geld kann auch mal in der Gemeinde bleiben, weil die unterstützen uns tatkräftig. Wir haben dort vereinsheimig die Feuerwehr, wenn wir unser K3-Maß machen, jährlich. Die ist hier jedes Mal Gewerbefuß und macht den Grill an für alle Maßteilnehmer und stellt Getränke bereit. Also das ist schon ein kleiner Dank auch an die Gemeinde. Und das kriegen die Jüngsten und die haben es verdient.
Ja, das klingt wirklich danach, dass ihr absolut akzeptiert und integriert sind, aber es lebt dann ja auch immer von der Gegenseitigkeit, die du ja auch gerade skizziert hast. Man kriegt etwas und gibt es genauso zurück und dann schließt sich so der Kreis und dann wird man ja ein Wir, sag ich mal.
Genau, sieht's aus.
Ich habe festgestellt, dass man als Soldat oder speziell im Einsatz eine gewisse Sinnhaftigkeit oder sinnstiftende Elemente des eigenen Handelns wahrnimmt. Und es war für mich mit Verlassen, sprich mit Abgabe der Uniform, sehr schwer, sowas im Zivilen wiederfinden zu können. Ich habe lange gesucht und letzten Endes habe ich das dann gefunden durch ehrenamtliche Tätigkeiten. Das muss noch nicht mal speziell die Bundeswehr sein. Und letzten Endes ist es auch so, dass dadurch ja Lewis Tactical Grounds entstanden ist, weil es ist ein Element der Selbstheilung, wenn du anderen die Hand reichst. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich bin einfach ein tiefes Loch gefallen, weil mein Einsatz war beendet. Ich hatte noch netto 4 Monate Dienstzeit, also 4 Jahre waren rum nach im März 2000. Also ich wurde nicht aufgefangen. Das ist heute ein bisschen anders, glaube ich, weil da gibt es ja Seminare und hat auch Vereine und die gab es ja früher nicht. Es war ja einfach alles gar nicht da. Bin dann irgendwann in Arbeit rein, bei der ich 13 Jahre mit war insgesamt. Aber am Ende habe ich dann den Weg wieder rüber in meine Heimat gesucht, bin in meinen alten Beruf gegangen, Forstwirt, und habe das 2017 mit Pausen unter einigen Arbeitgeberwechseln dort große Maschinen gefahren. Aber wie gesagt, der Kopf halt war mit vielen Dingen voll, aber halt nicht bearbeitet.
Heißt das, du hast denn in Form der Green Warriors ein gewisses Level an sinnstiftenden Elementen finden können oder auch eine Art Heilung erfahren können dadurch, weil du weißt, du bist nicht alleine und du hilfst mit den, sage ich mal, schlechten Erfahrungen, haben sie dich dazu befähigt, für andere da zu sein?
Ja, ich glaube, da ist so ein kleines Damoklesschwert, weil über mir schwebt, ich bin mal gern für andere da, vergesse mich dabei ganz gern selbst mal. Aber glaubst du, das ist nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Trotzdem sind die Warriors für mich Familie. Genau, weil das ist einfach so, über einen kurzen Dienstweg, sag ich mal ganz erlaubt, das Telefon in die Hand, wenn eins vielleicht geht, dann telefoniert man, ansonsten sieht man sich einfach 100. Oder wir haben ja auch Leute vor Ort, ziehen selben ein, das waren wie ich. Da fahren wir in so einen Kaffee, wir grillen mal zusammen. Ersetzt für mich ganz viel, weil dieses Jahr habe ich Ziel auch über mich dann selbst gelernt, in einer Traumatherapie, wo ich 9 Wochen war, und das auch viele Sachen eigentlich für mein Leben noch schöner, könnte ich schöner das behalten, wenn ich an vielen Sachen teilnehmen würde. Was aber ich nicht kann, weil einfach einige Dinge jetzt nicht funktionieren im Kopf.
Genau. Oder noch nicht funktionieren. Die Armee hat dir beigebracht zu kämpfen und du wirst auch im Privaten nicht aufgeben. Und solltest du jemals auf die Knie gezwungen werden, werden andere dir wieder aufhelfen.
Ja, ich sage ja, mir wurde gesagt in der Traumatherapie, wie neue Wochen, dass wir alle, auch ich eingeschlossen, Meister der Vermeidung sind. Wir haben uns Taktiken fürs Leben entwickelt, damit wir da durchkommen, ohne den Körper zu lassen.
Für mich klingt das so, dass du mit der Zeit, sei es durch den Einsatz, sei es durch zusätzliche oder davon losgelöste persönliche Erfahrungen, immer mehr mit dir selbst, mit deiner Seele außer Kontakt gegangen bist. Weil das sind ja genau diese Mechanismen, die der Mensch braucht, um mit Belastung, egal jetzt welche Art, ob im Beruf oder privat, umzugehen. Und irgendwie schwindet so das, wonach das Herz ruft, wonach die Seele ruft, diffundiert so irgendwie immer weiter weg und man ja geht mit sich selber außer Kontakt.
Das Gefühl hatte ich eine ganze Weile. Muss aber auch sagen, ich hatte ja vor knapp 8 Jahren meine jetzige gute Frau kennengelernt, Carina, und ich habe da schon wieder ein bisschen zu mir selbst gefunden, weil sie mir ganz viel in den Rücken stärkt, mich gestärkt in meinen Dingen, die ich tue auch, ne? Und mir keine Last ist. Ich sehe manchmal, dass ich eine Last für sie bin durch meine Erkrankung. Aber das bin ich ja nicht. Ne? Also sie lebt das Leben um mir, weil sie es möchte, weil sie mich liebt. Andersrum ist es ja genauso. Es war wirklich eine ganze Zeit. Ich habe ja, bevor ich Carina kennengelernt habe, kurz davor 2,5 Jahre exzessiv besoffen, also richtig besoffen. Und das war eine schwere Zeit.
Aber dann muss ich sagen, ganz ehrlich, ich habe ja lange mit sehr, sehr lange mit suchtkranken Menschen gearbeitet. Also Respekt, wenn du das geschafft hast, das exzessive Saufen hinter dir zu lassen, egal ob jetzt mit ihrer Hilfe oder alleine. Das wird dir wirklich viel abverlangt haben. Davon gehe ich aus, nach meinen Erfahrungen mit anderen Menschen. Und da kann ich nur sagen, Hut ab und toll, wenn du das, und ich sag's nochmal, egal welchen Anteil sie daran hatte, aber nichtsdestotrotz, du trägst den Hauptanteil, weil du kannst auch nur bedingt von außen beeinflusst werden. Die Hauptarbeit leistest du. Wirklich Hut ab, dass du da für dich den Weg raus und den Weg mehr zu dir geschafft hast.
Ja, das war ja etwas vor ihrer Zeit. Aber ich habe halt auch da noch ein, zwei verbliebene Freunde, die mir da wirklich mit Anlauf in den Arsch getreten haben, die es halt mitbekommen haben. Weil wer säuft, der findet auch Praktiken, das zu verstecken und zu verheimlichen. Ne? Und selbst meine Eltern, ich habe damit in Elsenhaus wieder gewohnt, haben es nicht mitbekommen.
Das gehört auch zur Sucht, ja. Aber wie gesagt, und auch wenn es manchmal den Arschtritt mit Anlauf braucht, alles, ne, was dann wichtig ist und gut ist.
Das belegt ja einmal mehr, dass hinter jeder Uniform A ein Mensch steckt und B auch eine Verkettung oder ein Rudel an Menschen, das im besten Fall für dich mit aufpasst und dir die Hand reicht, selbst wenn du gerade dich aufgegeben haben solltest oder man sich aufgegeben hat. Und deswegen wollen wir diesen Menschen natürlich auch Danke sagen, weil auch die leisten ihre Arbeit, vielleicht nicht auf fremdem Grund und Boden, aber viel wichtiger im Inneren.
Ich glaube auch, das mit dem Differenzieren ist richtig, aber ob Auslandseinsatz oder nicht. Ich habe gestern ein Gespräch geführt, sie sagen, mit der Nachbarschaft mit einer älteren Dame, wo ich halt draußen angerufen habe, die sagte zu mir, ihr Mann hatte damals auch eine PTBS und der hat einen Verkehrsunfall erlitten. Ich sage, natürlich kann jeder Mensch, da reicht ein Augenblick, die Situation reicht aus, um Trauma zu erleiden. Was entweder früher herausbricht oder halt nach Jahren herausbricht. Ne? Darum sage ich ja, Rettungskräfte sind da ganz vorne mit dabei, Feuerwehr, THW, Polizei, unser Rettungsdienst sowieso. Ne? Die sehen ja nicht nur Unfälle, die sehen ja auch Suizide, ne? Und all sowas. Ich glaube, das prägt einen Menschen im Nachgang.
Ja, und ich glaube, es gibt einmal die ganz schlimmen, krassen Erlebnisse, aber es kann ja auch so ein Dauerdruck sein, andauernd unter Stress zu stehen oder zum Beispiel als Polizist nicht zu wissen, wenn ich jetzt an die und die Wohnungstür gehe oder das oder den und den Fahrer kontrolliere, greift der mich an, mit was für einer Bedrohung habe ich zu rechnen? Also dieser Dauerstress, der kann ja auch sehr belastend sein und manchmal sind es auch wirklich nur Kleinigkeiten, die aber genau in den wunden Punkt reinpieksen, den der Mensch eventuell schon mitbringt. Und das ja wird vielleicht von manchen, ich meine damit jetzt nicht dich, aber sondern generell von manchen gar nicht so gesehen, sondern wird da hingenommen, ja, du wolltest ja diesen Beruf machen, ne? Also musst du damit leben.
Genau. Hilfsbrüche kommen von Unwissenden.
Ja, oder von Menschen, die keinen Bock haben, sich damit zu befassen. Ne? Also es kann ja auch bewusste Ablehnung sein.
Null Empathie. Bei der Polizei, Entschuldigung, Unterbrecher, ist so, jeder, der in die Polizei wettert, ne? Hat irgendwann nicht das Bedürfnis, hat irgendwann den Zeitpunkt erreicht, wo er die Einsätze anrufen muss, weil was passiert ist. Meine persönliche Meinung. Auch ISSV anrufen. Ne? Also, wir müssen nur nach Berlin gucken, da wissen wir, was mit Polizeikräften passiert oder mit ISSV-Kräften. Ne? Wie die angegangen werden, wie die beleidigt werden. Trotzdem in ihren Stiefeln auf stehen bleiben und nicht nach vorne gehen und demjenigen eins aufs Maul hauen. Ne? Die ertragen so viel. Und allein dafür genügt Respekt.
Aller Ehrenwert, richtig.
Definitiv, ja.
Allgemein, erstmal Dank an alle Einsatzkräfte und ein besinnliches Weihnachtsfest 2025.
Dem schließen wir uns an. Und auch dir gebührt unser Dank, Ronny, weil du, obwohl du selbst erlebt hast, was es für Konsequenzen haben kann, für gewisse Einsatzkräfte aufzustehen, hast nie aufgehört, für andere da zu sein. Manchmal über die gesunden Grenzen hinaus, aber auch gerade deswegen von Herzen danke für deinen Dienst. Und noch danke, dass du bereit bist, heute da zu sein.
Bitte, gerne. Euch beide immer.
Danke, Ronny, für die Podcast-Folge und auch da schließe ich mich an. Danke für vorherige Dienste deinerseits. Danke für das, was du aktuell machst. Und damit spreche ich jetzt für uns, für Lewis Tactical Grounds, wobei Ronny, da können wir dich hundertprozentig mit einschließen. Wir wünschen allen Einsatzkräften da draußen ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest. Wir hoffen von Herzen, dass denen, die ihren Dienst verrichten werden über die Feiertage, dass dieser ruhig verläuft, dass ihr warme, schöne Worte und Momente erlebt und dass ihr wirklich psychisch und physisch gesund über die Tage kommt und wir freuen uns auf euch.
In diesem Sinne, haltet den Eid hoch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Lewis Tactical Grounds. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Dienst.